Auf der Duld. Auer Duld, Münchner Maiduld in der Au. Dreimal im Jahr wird der Maria-Hilfplatz in der Münchner Au zum Ausflugsziel für Münchner und Münchenbesucher. Jeweils 9 Tage lang finden hier die Auer Dulden statt. Duld, das bedeutet bummeln und schauen, essen und trinken, amüsieren und einkaufen. Mit der Frühlingsduld, Maiduld vom 25. April bis 3. Mai 2015, wird auch dieses Jahr die städtische Volksfest- und Marktsaison eröffnet. Der Markt ist nicht nur der mit Abstand traditionsreichste Jahrmarkt mit einem Volksfestcharakter. Der Münchner Markt hat auch eine lange Geschichte. Bereits im Mittelalter, im Jahre 1310, wird die Duld erstmals in Urkunden und Schriften erwähnt. Am frühen Nachmittag sitzen Leo und Lisa Schmidt mit ihren Kindern in einer Straßenbahn der Linie 17. Die Straßenbahn fährt die Ohlmüller Straße entlang. Unweit der Falkenstraße steigen sie aus. Sie müssen die große Straße überqueren und gehen zunächst in Ampel. Die Fußgängerampel ist rot und sie müssen warten. Da springt auch schon die Autoampel um, erst auf gelb, dann auf rot. Die Fußgängerampel wird grün und sie können die Ohlmüller Straße sicher überqueren. Es sind noch rund 20 Meter bis zur Ecke Falkenstraße. Dort biegen sie nach rechts ab und müssen gute 200 Meter bis zur Au gehen. Sie schlendern gemütlich den Gehweg entlang, bis sie den Maria-Hilfplatz erreichen. Dort stehen im Schatten vieler großer grüner Bäume zahlreiche Buden rings um den Platz, der von der riesigen Maria-Hilfkirche überragt wird. Die Maria-Hilfkirche ist die Hauptpfarrkirche der Au. Sie wurde 1831 bis 1839 von Josef Daniel Ohlmüller begonnen und von Georg Friedrich Ziebland fertiggestellt. Das Wahrzeichen der Au gilt als ein Urvorbild des neugotischen Kirchenbaus des 19. Jahrhunderts. Sie zählt zu den 3 neugotischen Geschwistern Münchens, der Heiligkreuzkirche und St. Johann Baptist, die alle 3 einen ähnlichen monumentalen Backsteinbaustil aufweisen und sich alle 3 östlich der Isar befinden. Auf dem ausgedehnten Platz herrscht bereits ein reges Treiben, als die Familie Schmidt ankommt. Überall tummeln sich Leute aus nah und fern. Sie bummeln an den Buden vorbei, bleiben hier und da stehen, um die Waren näher in Anschein zu nehmen und vielleicht zu kaufen. Andere essen einen Imbiss oder trinken ein Glas Bier. Es herrscht eine ausgelassene, heitere Stimmung. »Heuer ist ganz schön was los hier«, sagte Leo. »Ach was«, meinte Lisa, »das ist immer so heutzutage. Egal, wohin man geht, gibt es ein Gedränge. Das musst du eben akzeptieren, wenn du zu einer öffentlichen Veranstaltung willst. Jetzt entspann dich und...« »Ui, Papa, schau mal da drüben«, rief Peter aufgeregt, »da ist eine Bude mit vielen Dingen, die du so gern magst.« Leo blickte in die Richtung, in die sein Sohn zeigte, und sah, was er meinte. Eine Bude mit vielen alten Sachen und vielleicht sogar Antiquitäten. »Ja, das schaut interessant aus«, sagte Leo und ging in Richtung der Bude. In der Bude gab es vielerlei alten Krempel, wenn man sich jedoch die Zeit nahm, um genauer zu schauen, gab es auch einige interessante und vielleicht sogar wertvolle Gegenstände. Leo sah sich alles genau an. Es gab alte Krüge und Schallplatten, zerkratzte Christbaumkugeln und zerfledderte Comics, alte Souvenirs aus aller Herren Länder und noch vielen anderen Schnickschnack. Leo wollte schon gehen, als er doch noch etwas bemerkte, das ihn interessierte. »Könnte ich mir den alten Globus ansehen, bitte?« sagte er zur Verkäuferin. »Ja, gerne«, erwiderte die Frau. Sie war mittleren Alters, mit schulterlangen blonden Haaren, blauen Augen und einem freundlichen Lächeln. Die Verkäuferin nahm den Globus von einem Regal und stellte ihn vor Leo auf die Theke. Der Globus gefiel Leo auf Anhieb. Er drehte den Globus langsam und betrachtete die Länder der Erde, die so anders waren als heutzutage, denn der Globus stammte aus dem Jahr 1920. »Wie viel kostet der?« fragte Leo. 150 Euro«, erwiderte die Verkäuferin. »Das ist aber teuer«, sagte Leo etwas enttäuscht. »Es ist ein seltenes Exemplar in ausgezeichnetem Zustand. So günstig kriegen Sie das sonst nirgendwo«, sagte die Verkäuferin. »Ach, Leo«, flüsterte Lisa ihrem Mann zu, dem sie ansah, wie enttäuscht er war. »Du hast dir heuer nichts geleistet. Wenn dir der Globus so gut gefällt, dann kauf ihn einfach.« So ermuntert überlegte Leo nicht lange. Er kaufte selten spontan etwas, aber dieses Mal beschloss er zuzugreifen. »Also gut«, sagte er zu der Verkäuferin, »ich nehme ihn.« Da lächelte die Verkäuferin erfreut und fragte, »soll ich ihn einpacken?« »Ja, bitte«, sagte Leo, »und eine Tüte brauche ich auch.« Die Verkäuferin nickte und fing an, den alten Globus vorsichtig einzupacken. Währenddessen holte Leo seinen Geldbeutel aus der Hosentasche, um zu zahlen. »Papa«, sagte Peter und zog seinen Vater am Ärmel. »Papa, kaufst du mir das Buch, bitte?« Peter zeigte auf ein altes Buch. Es hatte einen roten Einband und in goldenen Buchstaben stand darauf »Eratosthenes von Kyrene«. Leo blickte überrascht rein. Sein Sohn machte manchmal recht unerwartete Sachen. »Eratosthenes von Kyrene«, sagte Leo fast ein wenig misstrauisch. »Was ist das denn für ein Buch?« Peter holte tief Luft. Eratosthenes war ein griechischer Wissenschaftler und Mathematiker. Er leitete die weltberühmte Bibliothek von Alexandria und berechnete den Erdumfang, womit er bewies, dass die Erde rund ist. Und er lebte um 200 vor Christi, sagte Peter, wobei er seinen rechten Zeigefinger emporhob, um die Wichtigkeit seiner Aussage zu untermalen. »So ein Schmarrn«, sagte Marie laut. »Die Menschen damals glaubten alle, dass die Erde eine Scheibe ist. Erst Kopernikus hat gezeigt, dass die Erde eine Kugel ist.« Leo beschloss, sich nicht zu dieser Frage zu äußern. Er war ebenfalls der Ansicht gewesen, dass die Menschen im Altertum glaubten, die Erde sei eine Scheibe, genau so wie es auch in der Bibel stand. Von Eratosthenes hatte er noch nie gehört, aber er wusste aus bitterer Erfahrung, dass Peter oft in recht ungewöhnlichen Fragen recht behalten hatte. »Nun ja«, sagte Leo zögerlich, »wie viel kostet das Buch?« Die Verkäuferin zögerte ebenfalls. Das Buch war schon lange bei ihr gelegen und niemand hatte sich je dafür interessiert. »Man muss die Gelegenheit beim Schopfe greifen«, dachte sie und sagte, »ach, das können Sie für 2 Euro haben.« Leo war wieder überrascht und vermutlich auch erleichtert. »Na also meinetwegen«, sagte er und nahm eine 2-Euro-Münze aus seinem Geldbeutel. Er legte die Münze auf die 3 50-Euro-Scheine, die er bereits auf die Theke gelegt hatte. Die erfreute Verkäuferin nahm das Geld und gab es in die Kasse. Die Familie Schmidt ging weiter. Obwohl Leos Geldbeutel um 152 Euro leichter geworden war, so war er doch der glückliche und stolze Besitzer eines sehr alten Globus, der sich, wie er fand, sehr gut im Wohnzimmer machen würde. Was Peter betraf, so hielt er sein neues Buch mit 2 Händen fest, fast so, als ob er befürchtete, jemand könnte es ihm entreißen. Er freute sich schon darauf, es zu Hause zu lesen. Auf dem Weg zur Duld hatte er erwartet, sich zu langweilen, doch jetzt war er beinahe überglücklich. Nur Lisa und Marie hatten noch nichts für sich entdeckt. Daher beschloss Marie, ihren Bruder ein wenig zu necken. »Na, freust du dich schon drauf, daheim dein neues Märchenbuch zu lesen?«
»Was heißt denn da Märchenbuch?« sagte Peter erbost. Vor Freude über sein neues Buch war er so tief in Gedanken versunken gewesen, dass ihm nicht klar war, wie seine Schwester ihn neckte. »Das ist kein Märchenbuch, Eratosthenes hat wirklich gelebt und... »Gibt's auch Zwerge in der Geschichte?« unterbrach Marie schnell ihren Bruder. Normalerweise war Marie ein recht gutmütiges Kind. Sie sah ihrem Bruder viel nach, auch wenn er sie öfters ärgerte oder sie gar zur Weißglut brachte. Doch diesmal hatte sie ihren Spaß, Peter zu necken.
»Wieso Zwerge?« fragte Peter, der immer noch nicht durchblickte.
»Vielleicht sollte das Buch Eratosthenes und die sieben Zwerge heißen. Dann kannst du im Badezimmer in den Spiegel schauen und sagen, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schlaueste im ganzen Land? Und der Badezimmerspiegel wird antworten,
du, Peter Schmidt, bist der Schlaueste, aber Eratosthenes hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, ist noch tausendmal schlauer als du.
Jetzt ärgerte Peter sich so sehr, dass er kein Wort herausbrachte. Aber sein Vater brach in schallendes Gelächter aus.
»Du kleiner Spaßvogel«, rief Leo und boxte seine Tochter zärtlich gegen die Schulter. »Das war ja sehr lustig, aber jetzt hör auf, deinen Bruder zu necken. Geschwister sollten sich vertragen.«
»Du hast mich nur geneckt?« fragte Peter überrascht.
»Du hast ja eine lange Leitung heute«, sagte Marie. »Was ist denn los?«
»Nichts«, sagte Peter ein bisschen traurig und blickte zum Boden. »Ich habe mich nur so über das Buch gefreut, dass ich nicht gemerkt habe, was du machst.«
Als Marie sah, wie ihr Bruder traurig war, tat es ihr leid, ihn geneckt zu haben.
»Entschuldige, dass ich dich geneckt habe. Ich wollte dich nicht traurig machen. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich dich nur geneckt, weil ich ein bisschen neidisch war. Du hast nämlich ein schönes Buch gekriegt und ich nicht.«
Nach dem Geständnis und der Entschuldigung seiner Schwester fühlte sich Peter gleich erheblich besser. Man könnte sogar sagen, er war wieder frohgemut.
»Ach so«, sagte Peter frohgemut, »macht nichts.«
Er lächelte verträumt, hielt sein Buch fest in den Händen und folgte seinen Eltern, die weitergingen. Da war Marie baff. So wortkarg hatte sie Peter noch nie gesehen, vor allem nicht, nachdem ihn jemand geneckt oder geärgert hatte.
»Er muss wegen dem Buch wirklich Gedanken verloren sein«, meinte sie leise. Dann rannte sie ihrer Mutter nach, die bereits an einer anderen Bude war.
In dieser Bude gab es alten Schmuck. Vieles davon war gebrauchter, moderner Schmuck, der zwar glitzerte, aber keinen hohen Wert hatte. Hier und da jedoch lugten auch ein paar Schätze hervor, die unter all dem Tand kaum auffielen. Man musste schon genau hinsehen, um diese kostbaren Stücke zu entdecken. Lisa stöberte im Tand herum, bis sie ein kleines Kästchen fand, in dem sich silberner Granatschmuck befand. Als sie den Schmuck sah, schlug ihr Herz gleich etwas schneller, da ihr die dunkelroten Halbedelsteine sehr gut gefielen. Lisa hatte schon einigen Granatschmuck bei sich daheim und war immer auf der Suche nach neuen Stücken für ihre Sammlung. Vorsichtig begutachtete sie ein Stück nach dem anderen. Da waren einige silberne Ringe mit einem Granaten, zwei Broschen und eine Halskette. Dann bemerkte Lisa noch einen Ring. Der Ring war aus glänzendem Silber und rund um den Ring herum waren zwei Reihen von Granaten. Lisa hielt ihn empor, um ihn besser im Licht sehen zu können, und just in diesem Augenblick fiel ein gleißender Sonnenstrahl auf den Ring. Die Granaten glühten feurig im Licht der Sonne, es sprühten geradezu Funken heraus, die sich wie Pfeile des Amor in Lisas Herz bohrten. Als Leo sah, wie Lisa in himmlische Verzückung den Ring ansah, verstand er sofort und holte seinen Geldbeutel wieder aus der Hosentasche. 3 Minuten später ging die Familie Schmidt quer durch die Duld. Lisa fühlte sich nun genauso überschwänglich wie Leo und Peter zuvor. Sie hatte den Ring sofort angesteckt und bewunderte im Gehen die glitzernde Schönheit, die von ihm ausging. Marie dagegen fühlte sich ein bisschen alleingelassen.
Sie hatte bisher auf der Duld nichts gesehen, das ihr Herz begehrte. Während sie so über den Platz gingen, sah Marie etwas, das doch ihr Interesse weckte. Auf einem großen weißen Schild stand in blauen Buchstaben: Lose, viele Gewinne, ein Los, 1 Euro. Vielleicht habe ich ja hier Glück, dachte Marie bei sich und zupfte ihren Vater am Ärmel. Papa, gibst du mir 1 Euro bitte? Ich möchte da drüben ein Los kaufen. Hier hast du 2 Euro, sagte Leo, genauso viel wie Peter. Danke, Papa, sagte Marie und eilte zur Losbude. 2 Lose bitte, sagte Marie und legte 2 1-Euro-Münzen auf die Theke. Hier, bitte sehr, sagte der Verkäufer, als er Marie die Lose reichte. Viel Glück! Marie hielt die beiden Lose in der Hand und betrachtete die Preise in der Bude. Da gab es Spielsachen aus Plastik, Handtaschen, Regenschirme, T-Shirts und noch vieles mehr. Na, sagte ihr Vater, willst du die Lose nicht öffnen? Heuer haben schon viele Leute etwas gewonnen, sagte der Verkäufer zur Ermunterung. Würde auch sie etwas gewinnen? Marie fasste sich ein Herz und machte das erste Los auf. Auf dem Los stand: Gewinn Nummer 111998. Sie reichte dem Verkäufer das Los und wartete gespannt, was sie bekommen würde. Der Verkäufer sah sich die Nummer an, drehte sich kurz um und gab Marie dann ihren Preis. Es war ein roter Lutscher. Marie nahm den Lutscher ohne große Freude entgegen. Ein Lutscher war zwar besser als nichts, aber sie hatte sich etwas mehr erhofft. Sie hatte noch ein Los in der Hand. Würde sie diesmal mehr Glück haben? Langsam riss sie das Los auf. Bangen Herzens blickte sie auf das Papier und las: Gewinn Nummer 1. Nummer 1? Das klang schon viel besser. Klopfenden Herzens reichte sie dem Verkäufer das Los. Nummer 1, sagte der Verkäufer und machte große Augen. Donnerwetter, da hast du aber Glück. Er machte einen braunen Holzschrank auf und entnahm ihm ein kleines rotes Etui, welches er vor Marie auf die Theke legte. Leo, Lisa und Peter blickten gespannt auf das Etui. Was da wohl drin war? Langsam streckte Marie die Hände aus und öffnete das Etui. Dann sah sie es. Es war eine Münze. Allerdings nicht irgendeine Münze. Es war eine Münze, wie sie noch nie zuvor eine gesehen hatte. Das ist heuer unser Hauptpreis, sagte der Verkäufer. Weißt du, was das ist? Marie schüttelte den Kopf. Das ist ein englischer Sovereign aus dem Jahr 1912. Der ist aus echtem Gold und sehr wertvoll. Diese Münze gab es vor langer Zeit, als das Geld noch aus Gold und Silber war. Du hast also einen Goldschatz gewonnen. Gratuliere, das Glück war dir heute wirklich hold. Ein Goldschatz, da war auch Marie im siebten Himmel.